Herzlich willkommen beim Wert- und Wohlsein-Podcast. Ich bin Chris Hauf, Finanzexpertin und Unternehmerin. Unser Ziel ist es, dir und Ihnen die Welt der Finanzen und alles, was damit zu tun hat, näher zu bringen, indem wir versuchen, Ihre und Eure Fragen rund um Geld und Absicherung zu beantworten. Heute geht es um Finanzen im weiteren Sinne, wichtig für die Absicherung. Heute sitzen wir also gegenüber Frau Rechtsanwältin Vera Feigl, einigen von Ihnen und euch vielleicht bereits bekannt als Gastautorin auf unserem Blog wertundwohlsein.de zum Thema Vollmacht, Vorsorgevollmacht, und darum soll es ja auch heute in unserem Podcast gehen. Herzlich willkommen, Frau Feigl.
Ja, guten Morgen, Frau Hauf, vielen Dank für die Einladung.
Frau Feigl ist ansässig in Hamburg-Sasel mit Famica, der Familienkanzlei. Zusammen mit ihrem Sozius Moritz Vogel steht Famica für Familienrecht. Die Kanzlei ist auch in der Arbeitsgemeinschaft für Familienrecht. Ich schätze Sie ganz besonders wegen des hohen Qualitätsanspruchs. Beide sind auch fokussiert, spezialisiert auf steuerrechtliche, gesellschaftsrechtliche und wirtschaftsrechtliche Fragen, damit zum Beispiel auch Unterhaltsfragen, Versorgungsausgleich und Zugewinnthemen mit der Expertise entsprechend auch beraten werden können. Frau Feigl, wollen Sie vielleicht noch ein bisschen was auch, sind ja selbst auch Mutter, privat zu sich selbst sagen?
Ja, gerne. Also ich bin verheiratet und wir leben auch im Stadtteil Sasel. Wir haben einen 13-jährigen Sohn, der im Moment das Gymnasium besucht. Und die eigene Erfahrung, Familie zu haben, ist natürlich ein guter Hintergrund auch. Man kann sich gut in die familienrechtlichen Themen eindenken und auch in die persönlichen Situationen, die dann auf einen zukommen, die verschiedenen Bereiche.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Den Kontakt zur Kanzlei Famica und Frau Feigl werden wir natürlich wie gewohnt in den Shownotes verlinken. Genau, vielleicht steigen wir gleich mal in unser erstes Thema ein, die Vorsorgeplanung, und gucken mal, ob Sie uns einen Überblick geben können. Wie regelt man denn seine Vorsorge zu Lebzeiten und nach dem Tod und was sollte dabei berücksichtigt werden? Es ist so ein Thema, was ja niemand gerne macht und sich damit befasst, aber ich persönlich empfehle das immer wieder, dass man das an irgendeinem Punkt, wenn man mal seine Finanzen und seine grundsätzliche Vorsorge regelt, dass man sich mit diesem Thema einfach auch mal befasst.
Komplett richtig, kann ich bestätigen. Aus der Beratungspraxis wird natürlich vor sich hergeschoben, geht einem persönlich vielleicht auch so. Und bei Vorsorge denken die meisten erstmal ans Testament. Mhm. Deswegen muss man mal zunächst unterscheiden, was man zu Lebzeiten regeln möchte und regeln sollte und was man nach der großen Zäsur des Todes für die Zeit danach für die Erben, für sein Vermögen regeln sollte.
Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Also Testament, mit dem Thema haben wir uns hier ja auch noch nie befasst. Das könnten wir mal in einer weiteren Folge aufgreifen.
Auf jeden Fall.
Jetzt, heute genau, sprechen wir jetzt erstmal für die Zeit, was davor ist sozusagen.
Genau. Also wichtig zu unterscheiden, nach dem Tod die testamentarischen Regelungen, vor dem Tod, also zu Lebzeiten, greift das überhaupt noch nicht. Egal wie gut man seine Dinge ansonsten geregelt hat, seinen Nachlass, muss man erstmal die Regelungen treffen für die Zeit zu Lebzeiten. So, was gibt's da zu tun? Es kann die Situation eintreten, dass man selber nicht mehr in der Lage ist, seine rechtlichen Dinge zu erledigen. Das kann vorübergehend sein, das kann auch dauerhaft sein. Und das ist natürlich das, woran, wenn überhaupt, die Mandanten eher denken, dass man im höheren Alter aufgrund von Krankheit, altersbedingt, vielleicht nicht mehr in der Lage ist, irgendwelche Dinge zu durchschauen, zu regeln und dafür Vollmachten errichtet.
Das ist eigentlich ein guter Punkt. Wer sollte denn eine Vorsorgeplanung in Angriff nehmen und was ist denn ein günstiger Zeitpunkt dafür?
Ja, wie Sie sagen, günstiger Zeitpunkt ist eigentlich, wenn man sich mal grundsätzlich mit seinen Finanzen, mit der Gesamtsituation beschäftigt, was man auch ja in jüngeren Jahren schon tun sollte. dann sollte man auch mal draufschauen, was hat man für Regelungen oder hat man überhaupt welche getroffen. Denn wie gesagt, das kann ja nicht nur Menschen betreffen, die im hohen Alter nicht mehr in der Lage sind, etwas zu regeln, sondern das kann auch etwas Vorübergehendes sein, ist uns vielleicht gerade jetzt in Pandemiezeiten bewusst geworden durch Covid, Koma-Zustände, irgendwelche schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Da kann das bereits zum Tragen kommen, denn man ist dann nicht selbst in der Lage, die Dinge zu regeln. Und man sollte dann jemanden haben, der für einen handeln kann.
Das heißt, im konkreten Alter haben Sie da irgendwie ein...
Im Grunde kann das bereits jeder Volljährige tun. Es ist die Frage, ob der 19-Jährige dafür schon den Sinn hat, aber theoretisch kann er das genauso regeln und besteht genauso ein Bedarf.
Aber das könnten doch auch die Eltern machen.
Die Eltern sind rechtlich nicht mehr vertretungsberechtigt
für den Volljährigen. Ab dem 18. Lebensjahr.
Ab dem 18. Lebensjahr ist jeder Mensch für sich selbst verantwortlich, ist erwachsen, volljährig. Und die Eltern haben weder das Recht noch die Möglichkeit auch, für das eigene Kind zu handeln.
Das ist, glaube ich, den wenigsten so vertraut, also bekannt. Also weil, wenn jemand 18 wird, ist er zwar oder sie schon relativ alt und erwachsen. Aber ich denke, die Eltern würden meistens davon ausgehen, dass sie da noch entscheiden können. Oder auch die jungen Leute würden das in der Situation eben auch entsprechend einschätzen, dass die Eltern da noch entsprechend mitreden könnten.
Richtig, gerade die jungen Leute, die jetzt 18 werden, die werden ja nun mal von einem Tag auf den anderen volljährig und sind plötzlich in der Situation, selber handeln zu müssen. Ich kenne das, dass junge Mandanten, Mandantinnen bei uns sind und mit der Situation im Grunde überfordert sind, dass sie da selber jetzt tätig werden müssen, selber sich einen Rechtsbeistand suchen, selber handeln müssen. Aber das ist so und sollte es die jungen Leute treffen, was ja genauso passieren kann, dass sie rechtlich nicht in der Lage sind zu handeln, sollten sie auch jemand benannt haben, der das für sie tun kann. Denn es gibt da keine gesetzliche Vertretung. Da kann man vielleicht die Frage einschieben, was passiert, wenn man nichts gemacht hat. Gibt es ja, nun mal
stimmt,
einfach vielfach. Viele Menschen haben noch nichts geregelt. Dann wäre ein gesetzliches Betreuungsverfahren anzuregen. Das wird dann angeregt von Ärzten, von Angehörigen und dann würde ein gesetzlicher Betreuer eingesetzt.
Dazu können wir vielleicht zu einem späteren Punkt noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, denn das ist, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, ja ein größerer und auch sehr wesentlicher Themenkomplex. Dann würde ich jetzt einfach an der Stelle mal festhalten, dass ich sagen würde, Eltern, wenn sie das vielleicht für sich selber auch machen an irgendeinem Zeitpunkt und sie 18-Jährige, also volljährige Kinder haben oder junge Leute eben haben, da auch überlegen, ob man da nicht einfach eine entsprechende Regelung mit vorsorglich schon mal trifft. Man kann es ja jederzeit im Leben auch wieder ändern, wenn sich die Gesamtumstände geändert haben. Vielleicht, wenn wir jetzt noch mal genauer hingucken, was sind denn die wesentlichen Elemente einer Vorsorgeplanung? Worum geht es denn da eigentlich?
Genau, bei der Vorsorgeplanung geht es zum einen um dieses rechtliche Handeln. Das sind alle Rechtsgeschäfte, das sind zum einen finanzielle Aspekte, alle vermögensrechtlichen, rechtsgeschäftlichen Dinge, aber auch alle persönlichen Dinge. Und das ist dieses Handeln dürfen, also diesen, wenn man so will, den Generalschlüssel für das eigene Leben. Wenn man also an den Schlüssel für die eigene Wohnung oder das eigene Haus denkt, es gibt man eine Vertrauensperson, wenn man mal nicht da ist, dass jemand sich kümmern kann. Und genau so ist das sozusagen mit der Vollmacht. Ich gebe denen die Möglichkeit, rechtlich zu handeln, einer Vertrauensperson, und statte diese Person also mit einer Vollmacht aus. Und das Zweite, was man unbedingt regeln sollte, ist eine Patientenverfügung. Das ist mein persönlicher Wille, wie möchte ich als Mensch behandelt werden, wenn ich in einer medizinischen Situation bin, wo ich nicht mehr selber entscheiden kann. Die Angst vor der Apparatemedizin oder darüber, dass über meinen Kopf entschieden wird, diese Angst kann ich mir im Grunde selber nehmen, indem ich selber zu Zeiten, wo ich darüber nachdenken kann, selber entscheide und das festhalte schriftlich in einer Patientenverfügung.
Damit ist der Unterschied eigentlich auch ganz gut erklärt, würde ich sagen. Also die Vorsorgevollmacht, haben Sie gerade erläutert, greift auf alles sozusagen im Leben, mit Ausnahme halt konkreter gesundheitlicher Bestimmungen, sage ich jetzt mal so laienhaft. Also die Patientenverfügung dreht sich dann praktisch konkret darum, was hätte ich denn gerne, wenn ich selbst nicht mehr handlungsfähig bin.
Genau, das ist sozusagen der Patientenwille, den ich habe. Das eine, also die Vorsorgevollmacht, wichtig zu unterscheiden, ist wirklich dieses rechtliche Dürfen. Also zum Arzt gehen, eine Aufklärung entgegennehmen. Wir kennen das, wenn wir zum Arzt gehen, der Arzt klärt uns auf über Impfnebenwirkungen zum Beispiel. So diese Aufklärung entgegenzunehmen und dann zu sagen, ja, ich möchte das. Das sind rechtliche Dinge, die zu machen sind. Ein Patientenvertrag abzuschließen, Pflegeverträge, solche Dinge sind rechtliche Aspekte, die gehören in die Vollmacht, in dieses rechtliche Dürfen, womit ich meinen Bevollmächtigten ausstatte. Das andere ist mein Wille. Also zum Beispiel, möchte ich beatmet werden? Möchte ich reanimiert werden? Solche Entscheidungen zu treffen, das kann ich selbst tun im Zustand, wo ich darüber nachdenken kann und entscheiden kann und kann das meinem Bevollmächtigten mitgeben. Der weiß also, was ich denke über bestimmte Gesundheitsfragen und kann die dann rechtlich umsetzen, weil er ja eine Vollmacht hat.
Schwierige Themen, würde ich sagen, so im Praktischen zu wissen, was möchte ich denn da an der Stelle? Ja, also gut, da schließt sich natürlich die Frage an, man kann das ja auch im Internet einfach, gibt es ja so Vordrucke und jetzt haben wir heute Morgen im Radio gehört, dass man das sogar über ein Formular im Internet einfach online quasi über einen Fragebogen abschließen kann. Empfehlen Sie das oder sollte man sich dazu rechtlich beraten lassen? Wie schätzen Sie das ein?
Also ich schätze die rechtliche Beratung als sehr wichtig ein. Ich weiß aus meiner Beratungspraxis, dass vielen die genaue Unterscheidung zwischen Vollmacht, Patientenverfügung und auch dem dritten Element, den Anweisungen an meinen Bevollmächtigten, die ich auch noch geben kann und geben sollte, nicht genau klar ist. Und wie das immer ist, wenn man nicht genau weiß, wie sich das rechtlich verhält, dann ist es auch schwer, selber eine Regelung zu treffen oder auch mit einem Ankreuzformular im Internet richtig umzugehen. Also das mag sein, ich kann die Qualität der einzelnen Anbieter jetzt nicht beurteilen. Es mag sein, dass da auch gute Anbieter dabei sind. Aber wenn ich nicht weiß, was ich da eigentlich ankreuze und abschließe, dann habe ich da ja schon ein Problem. Dazu kommt, dass die Qualität dieser Internet- und Formularangebote sehr unterschiedlich ist. Also sind Mandanten schon zu mir gekommen, die bringen mir ein Formular, Vollmachtsformular. Der erste Satz, da steht, wenn ich mal nicht mehr kann, dann möchte ich, dass Folgendes gilt. Diese Vollmacht können Sie an der Stelle bereits in den Schredder stecken.
Ja, kann ich mir vorstellen, weil wenn ich mal nicht mehr kann, das lässt sich ja gar nicht definieren. Was ist das denn?
Genau, richtig.
Wie soll ein Arzt das feststellen, wenn jemand nicht mehr kann? Außer er liegt jetzt im Koma, dann ist es eindeutig.
Aber ja, und nicht nur der Arzt, der kann es vielleicht noch am ehesten, aber wie soll das zum Beispiel die Bank tun, die denjenigen noch nicht mal sieht? Die kriegt jetzt da ein Formular vorgelegt, wo drin steht, wenn ich mal nicht mehr kann und kann damit überhaupt nichts anfangen. Das heißt, diesen Schlüssel, den Sie da bekommen haben als Bevollmächtigter, da können Sie überhaupt nicht benutzen.
Gut, da ist aus meiner Erfahrung grundsätzlich jetzt aus meiner Berufserfahrung so, dass ich empfehlen würde und das empfehlen wir auch allen unseren Kundinnen und Kunden, dass man direkt eine Depotvollmacht, also wenn man denn weiß, wen man bevollmächtigen möchte, spezifisch für eine bestimmte Konto oder Depot, direkt kann man einfach eine Vollmacht hinterlegen, wenn es denn klar ist, also wer das denn sein soll. Das ist ein relativ unkomplizierter Vorgang, wenn man es selber unterschreiben kann. Die meisten unserer Kundinnen und Kunden haben das inzwischen auch hinterlegt, aber alle anderen Rechtsgeschäfte sind damit ja einfach auch offen. Ich erinnere auch, dass Sie in einem Vortrag, den Sie mal bei uns gehalten haben vor längerer Zeit, auf die Schwierigkeit hingewiesen haben, beziehungsweise die Unmöglichkeit, dass man nicht mal einen Immobilienkredit verlängern kann, als Ehepaar zum Beispiel, wenn der eine von beiden zu dem Zeitpunkt X nicht mehr handlungsfähig ist, wo die Verlängerung ansteht. Das ist ja wirklich ein gravierendes Thema dann auch.
Richtig, das haben Sie mit Recht darauf hingewiesen. Die Bankvollmachten sind natürlich ein Thema, was man separat regeln kann. Sollte man ein Konto vergessen haben, steht man wieder vor dem Problem. Auch das passiert ja mit den Jahren, dass man vielleicht doch noch mal was Neues eingerichtet hat. Das hat man dann nicht mehr, da hat man die Vollmacht noch nicht hinterlegt. Dann steht man wieder vor demselben Problem. Aber eben auch alle anderen Rechtsgeschäfte sind ein Thema. Und eben Immobilienverkäufe, Kredite, sei es eine längere Pflegebedürftigkeit eines Ehepartners und die Immobilie soll verkauft werden, weil sie zu groß, zu teuer ist. Der Kredit muss abgelöscht werden. Sie sind nicht handlungsfähig. Ganz großes Problem.
Stimmt. Und wenn man so eine Vollmacht eben hat, dann ist es eben so, dass man, also das weiß ich aus eigener persönlicher Erfahrung, auch in der Familie schon historisch, da ist man eben komplett handlungsfähig und das macht das Leben halt sehr, sehr viel leichter, ganz ohne Frage. Die Frage wäre noch, reicht eine rechtliche Beratung oder sollte man die dann auch im Nachgang notariell noch beglaubigen lassen, also eine notarielle Vollmacht erstellen lassen?
Das muss man eben genau in der rechtlichen Beratung klären. Es macht also Sinn, mit der eigenen Situation, die man sich vielleicht mal selber vor Augen geführt hat, sich rechtlich beraten zu lassen, um dann zu überlegen, wie möchte ich meine Vollmacht konkret ausgestalten, wie möchte ich meine Patientenverfügung ausgestalten, was möchte ich vielleicht dann testamentarisch machen, und auch um auch zu sehen, dass diese Elemente ineinander passen. Nichts ist schlimmer, als wenn man sich widersprechende Regelungen getroffen hat.
Das kann ich mir vorstellen.
Die sind nämlich dann am Ende des Tages natürlich auch nutzlos. Also das ist wichtig, das mal zu beleuchten. Und in so einer Beratung, die man erstmal relativ allgemein halten kann, kann man dann sehen, wie konkret möchte der Mandant die eigene Situation geprüft haben. Das ergibt sich dann auch in einem solchen Gespräch, wo man dann sieht, wie viel Bedarf hat der Mandant für besondere Regelungen, die man treffen kann. Und dann prüft man auch, in welcher Form sollte denn so eine Vollmacht errichtet werden. Man kann die Vollmacht rein privatschriftlich machen. Das heißt, wir würden zum Beispiel mit dem Mandanten so einen Vollmachtstext ausarbeiten. Der unterschreibt das und man trägt die Vollmacht dann im Bundeszentralregister ein. Das ist das Bundeszentralregister der Notarkammer. Da wird hinterlegt, dass eine Vollmacht errichtet ist und wo sie aufzufinden ist. Und genauso die Patientenverfügung. Dann kann man prüfen, ob man die Unterschrift beglaubigen lässt. Das würde bedeuten, dass nur der Notar bestätigt oder eine Vorsorgestelle, dass die Vollmacht Errichtende es auch wirklich persönlich ist. Also nur die Unterschrift wird bestätigt. Oder man macht eine notarielle Beurkundung. Das heißt, man hat eine wirkliche Vollmachtsurkunde. Die kann sehr vorteilhaft sein, wenn man zum Beispiel Immobilienbesitzer ist, weil eben mit dieser Urkunde tatsächlich der Bevollmächtigte die Immobilie sogar verkaufen dürfte und diese Vollmacht auch nach dem Tod ausüben könnte und so die Kosten des Erbscheins spart. Mhm. Womit wir dann dabei sind, dass sich die Kosten der Beratung und dieser Urkundserstellung am Ende gar nicht erhöhend auswirken, sondern andere Kosten ersparen können.
Weil man einfach bessere Klarheit hat und überhaupt das passgenau für sich selber so planen kann. Das hört sich sehr klug an und ich kann es aus eigener Erfahrung berichten, dass so eine notarielle Vollmacht im Immobilienbereich wirklich so funktioniert, dass man wie die Person selber handeln kann. Das hat natürlich Vor- oder Nachteile. Also für jetzt, ich sag mal, Kinder, die betagte Eltern haben, wo es einfach gravierende gesundheitliche Probleme gibt. Also wir haben ja auch ein sehr hohes Demenzrisiko in der Bevölkerung, kann das ja eine ganz wichtige Hilfe sein, dass man das eben so tun kann. Für den Vollmachtgeber oder die Vollmachtgeberin ist es natürlich gerade vielleicht auch in jüngeren Jahren schon ein großes Vertrauen, wenn man das einer anderen Person eben gibt.
Das ist immer eine große Vertrauenssache, darüber muss man sich im Klaren sein. Man gibt jemandem diesen Generalschlüssel und der kann damit handeln. Deswegen ist es auch wichtig, in dieser Beratung darüber zu sprechen, was nimmt man genau in die Vollmacht auf? Wo wird die hinterlegt? Wird die Vollmacht sofort ausgegeben? Also Beschränkungs- und Kontrollmöglichkeiten kann man genauso besprechen.
Gibt es denn noch weitere Stellen, wo man die Vollmacht hinterlegen kann? Also jetzt jenseits, Sie hatten die, glaube ich, Bundesnotarkammer genannt, das Vorsorgeregister. Und wo würde man die denn sonst hinterlegen können? Was sind denn da so typische Plätze, sage ich jetzt mal so?
Also nur zur Klarstellung, beim Zentralregister wird die Vollmacht eingetragen, was dazu führt, dass auch Krankenhäuser nachschauen können, gibt es denn eine Vollmacht und gibt es eine Patientenverfügung, um so sehr schnell auch die Bevollmächtigten kontaktieren zu können. Wichtiger Punkt.
Mhm, ja.
Dann kann man sie natürlich selber hinterlegen, bei sich zu Hause. Man kann sie dem Bevollmächtigten direkt aushändigen. Dabei ist natürlich immer wichtig zu beachten, es muss auch jemand Drittes wissen. Legt man sie sich selber in die Schublade und sagt, für den Fall der Fälle ist es ja da und es wird dann nicht gefunden von denen, die man eigentlich bevollmächtigen wollte, dann hat man wieder mit Zitronen gehandelt sozusagen. Ja. Man kann es dem Bevollmächtigten direkt geben, man kann es beim Anwalt hinterlegen, man kann es bei dem Notar, wenn man es notariell errichtet, hinterlegen, was den Vorteil hat, geht mal eine Ausfertigung verloren, kann man sie beim Notar neu erstellen lassen, ohne zusätzliche Kosten. Der hat dann wirklich diese Originalurkunde und erstellt nur Ausfertigungen. Also das hat auch einen großen Vorteil. Darf man nicht verkennen, weiß man von sich selber, man macht Dinge, errichtet sie, legt sie irgendwo hin und weiß nachher nicht mehr, wo sie sind.
Verstehe. Ja. Ja, vielleicht machen wir jetzt nochmal den Schwenk zum Betreuungsrecht. Es gibt ja Änderungen seit 1.1. diesen Jahres, also 2023, die insbesondere eben das Betreuungsrecht betreffen. Und es gibt ein Notvertretungsrecht für Ehegatten. Was bedeutet das denn? Wird dadurch die Vollmacht obsolet sozusagen?
Genau, ganz neu in Kraft getreten jetzt, zum 1.1. wirksam geworden diesen Jahres, die Reform des Betreuungsrechts und damit verbunden die Einführung des Notvertretungsrechts für Eheleute. Einer der größten Rechtsirrtümer ist ja, dass Ehegatten bisher immer geglaubt haben, sie können sich sowieso schon gegenseitig vertreten.
Stimmt, das denken die meisten, das ist meine Erfahrung
auch. Genau, das denken die meisten, dem ist nicht so. Jetzt kommt das Notvertretungsrecht, jetzt könnte der nächste Irrtum auftauchen, jetzt denkt man, okay, das war nicht so, aber jetzt ist es so. Dazu mal ein paar Worte zu dieser Reform. Also das Notvertretungsrecht ist jetzt eingeführt worden, ist aber sachlich und inhaltlich ganz, ganz stark beschränkt. Das bedeutet nämlich, wenn ein Ehegatte nicht mehr in der Lage ist, seine rechtlichen Angelegenheiten zu erledigen, dann kann der andere Ehegatte tätig werden für den anderen, für seinen Ehepartner, aber nur beschränkt auf gesundheitliche Angelegenheiten.
Okay, das heißt, es ist eigentlich da gar nicht sehr viel enthalten.
Richtig. Der Anwendungsbereich wird letztendlich sich darauf beschränken, jemand wird konkret krank und hat keine Vollmacht errichtet, keine Patientenverfügung errichtet, dann kann der Ehegatte eben Entscheidungen im Gesundheitsbereich treffen, was also einerseits die Art der medizinischen Behandlung angeht und zum anderen Krankenhausbehandlungsverträge, Pflegeverträge abschließen, also rechtliche Dinge. Das geht eben begrenzt auf diese Situation und begrenzt auf einen Zeitraum von 6 Monaten.
Aha. Und wenn es länger dauert?
Wenn es länger dauert, sind wir wieder im Bereich der rechtlichen Betreuung. Das heißt, es wird dann doch wieder erforderlich, parallel ein rechtliches Betreuungsverfahren anzuregen und am Ende einen rechtlichen Betreuer zu haben. Mhm. Man kann diese Zeit nicht verlängern und die Zeit beginnt auch schon zu laufen ab dem Eintritt des Zustands. Also wir stellen uns vor, einer wird aus irgendeinem Grund handlungsunfähig, dann vergehen Wochen und jetzt kommt erst das Erfordernis, Entscheidungen zu fällen. Dann ist unter Umständen die Hälfte der Zeit schon abgelaufen. Okay. Dann bleibt nicht mehr viel von diesen 6 Monaten.
Das ist halt dann wirklich, wenn es um eine gravierende Krankheit geht und Situation geht, nur eine sehr eingeschränkte Geschichte. Wie wird es denn überhaupt festgestellt? Also wann greift das denn? Also wenn jemand ins Krankenhaus kommt oder wie funktioniert das wahrscheinlich?
Ja, man braucht letztendlich eine Bestätigung eines Arztes, dass der Ehegatte nicht mehr in der Lage ist, seine rechtlichen Angelegenheiten zu erledigen. Mhm. Und dann muss der Arzt sogar noch zusätzlich prüfen, ob Ausschlussgründe vorliegen. Und Ausschlussgründe können sein, dass die Ehegatten getrennt leben. Das soll der Arzt also bestätigen. Also wird er sich letztendlich von dem handelnden Ehegatten bestätigen lassen
müssen. Okay, aber ja, er kann das, also, oder die Ärztin, der Arzt, er kann das ja gar nicht wissen, also ob die jetzt getrennt leben. Es sei denn, er kennt das Ehepaar aus konkreter Behandlungspraxis.
Das wird also der Ehepartner, der hinkommt, der handeln möchte, der wird es vortragen müssen, wir leben nicht getrennt. Und es darf auch kein Wille bekannt sein, dieses Patienten, also des zu behandelnden Ehegatten, dass er von seinem Ehepartner nicht vertreten werden möchte.
Okay, gibt es das denn? Kommt das in der Praxis vor?
Das gibt es natürlich. Es gibt ja Eheleute, die sich irgendwo auseinandergelebt haben, sagen, ich möchte nicht mehr vertreten werden von meinem Ehepartner, das möchte ich nicht oder der hat vielleicht andere Ansichten. Das kommt vor und es wird auch wohl offensichtlich nicht die Möglichkeit geben, einen sozusagen Sperrvermerk zu hinterlegen und zu sagen, ich möchte jetzt keine Regelung treffen, ich möchte keine Vollmacht einrichten, ich möchte nur festlegen, mein Ehegatte soll es nicht machen. Das scheint es nicht zu geben.
Naja, lässt sich ja auch logistisch, würde ich mal behaupten, gar nicht umsetzen. Also das wüsste
ja,
ich jetzt
man könnte es vielleicht so als Art Vollmacht machen, wo man aber nicht mehr reinschreibt, als eben ich möchte, also wie eine negative Vollmacht, ich möchte nicht vertreten werden von meinem Ehegatten. Das ist aber so wohl nicht vorgesehen und nicht möglich. Man müsste dann diesen Willen irgendwo festlegen und der Arzt müsste es als Ausschlussgrund dann feststellen. Das
hört sich jetzt sehr kompliziert an. Wir sprechen ja über Notfälle und Notfälle sind ja vom Charakter her immer so, dass sie einen Stressfaktor mit sich bringen, einen Zeitfaktor, der einfach sehr eng ist und von daher wird man das in der Praxis, selbst wenn es das gäbe, unter Umständen gar nicht leben können. So.
Richtig. Also man sollte tatsächlich Eheleuten erstens mal empfehlen, eine Vollmacht ohnehin einzurichten, weil sie einen längeren Zeitraum hat und auch noch andere Rechtsgeschäfte mit umfasst. Also dieser dieser Bedarf, Vollmachten zu erstellen, entfällt hier keineswegs. Mhm. Und den Eheleuten, die vielleicht von ihrem Ehepartner nicht vertreten werden wollen oder ganz bestimmte Vorstellungen haben, wie sie behandelt werden wollen, kann man auch nur dringend anraten, positive Regelungen, also Vollmachten zu erstellen, wo sie das reinschreiben, was sie wollen. Weil ansonsten der Ehegatte dieses Notvertretungsrecht ausüben wird und im Zweifel sich über den Willen dieses Ehepartners hinwegsetzt nach außen. Und das auch kann im Außenverhältnis.
Verstehe. Begrenzt
auf 6 Monate, aber das ist dann so.
Gut, und im guten Falle, also wenn die Eheleute jetzt miteinander gut sind, sage ich mal, und das auch gewünscht ist, dass der Ehepartner die Ehepartnerin vertritt, ist ja so, sagten Sie gerade, dass nach 6 Monaten diese Zeit sowieso abgelaufen ist und dann eben eine Betreuerin, Treuer in Kraft gesetzt werden muss, also von Gerichts wegen festgestellt werden muss. Vielleicht, wenn Sie einfach nochmal ausführen, was bedeutet das denn konkret, wenn ein Betreuer, eine Betreuerin festgestellt wird?
Ja, das Gericht muss dann den Betreuungsbedarf feststellen. Auch dafür braucht man wieder ärztliche Gutachten, im Zweifel sogar unter Umständen Sachverständige, die dann auch konkret festlegen, für welche Bereiche braucht der Betroffene denn eine Betreuung. Und dann sucht das Gericht nach der Eignung einen Betreuer aus. Das kann der Ehegatte sein, dass man also unter den nahen Angehörigen jemanden sucht. Das kann aber auch ein berufsmäßiger Betreuer sein, der dann vom Gericht eingesetzt wird und der dann handelt. Also wirklich eine fremde dritte Person.
Und wer bezahlt diese fremde dritte Person?
Der Betroffene.
Der Betroffene heißt also derjenige oder diejenige, die also da krank im Krankenhaus liegt. Und also aus dem Vermögen dieser Person oder der Ehepartner, die Ehepartner.
Und das ist auch ein sehr teures Verfahren im Endeffekt. Der Betreuer wird ja dann auch weiter bezahlt und das betrifft das Vermögen dieser Ehepartner oder des Betroffenen und im Zweifel dann auch der Erben, wenn da dann Forderungen offen bleiben.
Genau. Verstehe. Und am besten wäre es natürlich dann, wenn es jemand aus der Familie ist oder der Ehepartner, die Ehepartnerin ist, sind denn da irgendwie über die Feststellung hinaus noch irgendwelche Formalien mit verbunden?
Für die Betreuung meinst du?
Ja, genau, wenn es zu einer gesetzlichen Betreuung kommt, also wenn es jemand aus der Familie ist.
Ja, am besten wäre es eben, man regelt über die Vorsorgevollmacht dann schon, dass man von jemandem aus der Familie vertreten werden möchte und nimmt dann in die Vollmacht auf, sollte trotzdem gesetzliche Betreuung erforderlich werden, dann möchte ich, dass zum Beispiel auch wieder mein Familienangehöriger die Betreuung übernimmt. Dann hätte man da eine sogenannte Betreuungsverfügung eingerichtet, an die das Gericht sich auch halten muss. Das Betreuungsrecht, die Reform des Betreuungsrechts jetzt stärkt auch den Willen des Betroffenen. Mhm. Auf den muss jetzt Rücksicht genommen werden, also der muss umgesetzt werden. Die Betreuung an sich lässt eben auch viele Dinge offen. Sie darf nicht mehr über alle Angelegenheiten eingerichtet werden. Also früher sah so ein Beschluss so aus, dass da drin stand, wird Betreuung eingerichtet für alle Rechtsgebiete.
Verstehe.
Das geht so nicht mehr, sondern es muss jetzt sehr konkret geprüft werden, in welchem Bereich braucht der Betroffene denn Hilfe. Und dafür wird dann konkret eine Betreuung eingerichtet, die immer zeitlich befristet ist. Also man hat permanent mit dem Gericht zu tun dann wieder. Es gibt wieder neue Anhörungen, neue Verfahren. Das kann man alles vermeiden, wenn man jemanden wirklich positiv dann einsetzt.
Mhm. Das hört sich sehr vernünftig an, wenn wir das jetzt mal so im Detail betrachten. Alles sehr unangenehme Themen, aber erfahrungsgemäß kommen die sehr überraschend im Leben. Und insofern würde ich empfehlen, dass man sich an Vera Feigl wendet oder eine andere Kanzlei natürlich der eigenen Wahl und sich grundsätzlich auch einfach mal mit dem Thema befasst. Also ich sage ganz herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Fand ich super spannend und ja, bis zum nächsten Mal. Wir werden fortsetzen mit einer weiteren Folge, denke ich mal.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Themenwünsche und Fragen greifen wir gerne auf. Schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de. Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr findet ihr auch auf unserem Blog auf wertundwohlsein.de. Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt.